Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 1. April 2025. Garantiert keine Aprilscherze in dieser Sendung. Wir versuchen, Fake News nach Kräften zu vermeiden und auch die absichtlichen Fake News als Aprilscherze getarnt, die kommen bei uns im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde nicht vor. Das ist nicht das journalistische Selbstverständnis dieses Programms. In der Schaffhauser AZ, einer gut gemachten linken Zeitung, ist mir ein interessantes Interview aufgefallen, und zwar mit dem abgesetzten SP-Ständerat Stocker, Simon Stocker, der ja aufsehenerregendes Urteil aus dem Amt gekegelt wurde vom Bundesgericht in Lausanne. Warum? Weil er die Kantonsverfassung des Kantons Schaffhausen verletzt hat durch seine Wahl. Er war nämlich zum Zeitpunkt seiner Wahl gar nicht wahlberechtigt im Kanton Schaffhausen, weil dort steht in der Verfassung, ich habe es nochmal nachgeschaut, klipp und klar, einer, der sich für den Ständerat, also für die Kantonsvertretung zur Wahl stellt, muss zum Zeitpunkt der Wahl in diesem Kanton seinen Wohnsitz haben, und das hat das Bundesgericht eben so interpretiert, dass der Lebensmittelpunkt des Betreffenden im Kanton Schaffhausen sein muss. Und das war bei Simon Stocker nicht der Fall, das hat schon eine frühere Gerichtsinstanz so festgestellt, allerdings andere Schlussfolgerungen daraus gezogen, und jetzt hat das Bundesgericht das getan, was der Job des Bundesgerichts eben ist, nämlich einer Klage stattgegeben, die gegen diese irreguläre, illegale Wahl angestrengt wurde. Und deshalb muss es jetzt nochmals eine Wahl geben. Die findet statt, wenn ich mich nicht irre, am 29. Mai 2025. Und dieses Interview ist hochinteressant, weil es tief blicken lässt ins Seelenleben und Rechtsverständnis eines sozialdemokratischen Politikers, der das absolut ungerecht findet, was ihm nun passiert ist. Und er drückt das in einer melodramatischen Titelzeile aus: Der eigene Lebensweg wird mir entrissen. Also die bösen Richter in Lausanne, die haben dem armen Simon Stocker gewissermaßen das Leben aus dem Leib gerissen, seinen Lebensweg ihm da aus der Hand genommen, weil sie ihn daran erinnert haben, dass er mit seiner Wahl gegen die Schaffhauser Kantonsverfassung verstoßen hat. Und die Frage, die hier natürlich behandelt wird, ist die Frage: Gelten unsere Gesetze eigentlich auch für die Politiker oder gelten sie nur für die Schweizer Bürger, für die Steuerzahler, für die Automobilisten, bei denen Zero Tolerance in Anschlag gebracht wird? Zahlen Sie mal Ihre Steuern nicht oder zahlen Sie sie verspätet? Fahren Sie zu schnell auf der Autobahn in eine Geschwindigkeitskontrolle und versuchen Sie sich dann so herauszuwinden, wie das jetzt dieser abgesetzte, aus dem Amt gehobene Ständerat des Kantons Schaffhausen tut. Ist wirklich sehr interessant und tiefblickend, dieses Interview, sehr, sehr entlarvend. Ich zitiere nur ein paar Ausschnitte daraus. Frage der Journalisten: Sehen Sie auch Verantwortung bei sich selbst? Antwort von Simon Stocker: Nein, man führt sein Leben und häufig kommt es anders als geplant. Dann bohren die Journalisten weiter. Ja, aber jemand ist doch dafür verantwortlich, dass sie als Ständerat gewählt wurden, obwohl sie gemäß Bundesgericht gar nicht wählbar waren. Jetzt die interessante Antwort: Man weiß ja bis zu einem gewissen Grad, wer die Stimmrechtsbeschwerde angestrebt hat. Also verantwortlich ist nicht der Herr Stocker, ist nicht seine Partei, sondern verantwortlich, schuldig sind die Kläger, die sich gewundert haben und die eben zur Polizei gegangen sind, gewissermaßen, die gesagt haben, das geht doch nicht, dass einer hier gewählt wird als Ständerat, obwohl er gar nicht in unserem Kanton wohnt, zum Zeitpunkt seiner Wahl schon gar nicht. Und das ist ja der Grund, damit das Ganze überhaupt ins Rollen gekommen ist. Also für ihn sind nicht die eigenen Verfehlungen bzw. die Tatsache, dass man eben die Bedingungen, die Teilnahmebedingungen der Kantonsverfassung nicht erfüllt hat, das ist für ihn überhaupt kein Grund, sondern natürlich die Kläger sind schuldig und er weist da jede Verantwortung von sich. Dann stützt sich der Simon Stocker als Begründung immer wieder auf die Behauptung, dass dieses Bundesgericht letztlich das Familienmodell, das er habe, mit seiner Frau und seinem Kind, die leben in Zürich, er hat auch noch einen Wohnsitz im Kanton Schaffhausen, aber eben sein Lebensmittelpunkt zum Zeitpunkt der Wahl war eben in Zürich. Und jetzt versucht er hier den Eindruck zu erwecken oder etwas auf die Tränendrüsen zu drücken, ja, dass das eben das Familienmodell sei und dass das Bundesgericht sich gewissermaßen auf ein konservatives, steinzeitliches Familienmodell stütze. Aber das stimmt ja gar nicht, das Bundesgericht stützt sich einfach auf die Schaffhauser Kantonsverfassung. Jetzt kann man das ja falsch finden, was da drin steht. Aber da muss doch ein Politiker das Gesetz ändern, bevor er sich selber darüber hinwegsetzt, um sich dann nachher zu beklagen, dass es ein fürchterlicher Skandal sei, wenn man auf ihn jetzt den Wortlaut des Gesetzes der Kantonsverfassung anwende. Also hier kommt noch ein völlig verlottertes rechtsstaatliches Verständnis zum Vorschein. Stimmt nicht. Das merken dann auch die Journalisten und sie sagen, nein, sie irren sich, das stimmt so nicht. Stimmt so nicht, im Urteil steht etc. etc. Und sie haben eben mehrheitlich in Zürich übernachtet. Und dann auch wieder eine interessante Antwort von Simon Stocker. Die Gerichte stützen ihre Beurteilungen auf Hard Facts ab. Ja, auf was denn sonst? Sollen sie sich auf Soft Facts abstützen oder auf Fake Facts oder auf das Leben der Familie Stocker? Und diese Hard Facts sind, wie sie eben sind, sagt Stocker, aber das Leben, das ich und meine Frau führen, besteht aus viel mehr. Es ist ein aufwendiges Leben, weil wir beide unsere Bedürfnisse haben, die wir wahrnehmen wollen. Also geht doch gar nicht, dass dieses Gericht sich jetzt auf Hard Facts abstützt. Wir haben doch Bedürfnisse, ich und meine Familie, und die Richter haben gefälligst diese Bedürfnisse ernst zu nehmen. Das ist ja unglaublich. Das ist ja fast schon eine Selbstpersiflage, die dieser Politiker hier vornimmt. Und ganz am Schluss dann das finale Statement des zerknirscht wirkenden Ex-Ständerats: Ich will mich jetzt nicht mehr zu den einzelnen Punkten des Urteils äußern. Das eine ist, was die Juristinnen sagen, das andere ist mein Leben. Also mit dieser Begründung könnte also auch ein Serienmörder sich darüber beklagen, dass er jetzt gerichtlich verurteilt wurde, beziehungsweise dass ihm da eine Sanktion zu spüren gegeben wurde. Ja, ich sehe, was die Juristen sagen, aber Entschuldigung, es ist mein Leben und ich muss nun einfach diese Straftaten begehen. Ich kann gar nicht anders. Nehmt also bitte mein Leben so zur Kenntnis und macht mir mein Leben nicht zum Vorwurf. Dreht mir keinen Strick daraus. Das ist hier dieses Unrechts- oder Rechtsverständnis, das zum Ausdruck kommt. Und man kann das durchaus als etwas symptomatisch anschauen für viele Politiker. Ich habe das als Nationalrat auch erlebt, wie sich Parlamentarier einfach über Verfassungsartikel hinweggesetzt haben, gesagt haben, nein, das gilt da nicht, das müssen wir so nicht umsetzen. Und nicht zuletzt ein früherer Bundespräsident, nämlich Alain Berset, hat einmal in einem Interview, ich glaube 2016 oder 2017, gesagt, auf die Frage, was das internationale Recht für eine Bedeutung habe für die Schweiz und wie er da Volksentscheide dagegen gewichte. Und dann hat also der Bundespräsident der Schweiz, damals Alain Berset, gesagt, ja, Volksabstimmungen und Volksentscheide, das sind wichtige Impulse, die wir anschauen, Anregungen, die wir dann unter Berücksichtigung des internationalen Rechts entsprechend auf ihre Anwendbarkeit hin prüfen. Also, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja unglaublich. Also hier emanzipiert sich ja der Bundespräsident von unserer Verfassungsordnung. Denn das, was das Volk entscheidet und was die Kantone entscheiden, das ist gültiges Recht, das ist die Verfassung und daran haben sich die Politiker zu halten. Aber das ist eben nicht selbstverständlich in Bern. Und in diesem Fall, in diesem Wohnortsfall, in dieser flagranten Missachtung der Schaffhauser Kantonsverfassung kommt eben dieses verlotterte Rechtsverständnis hier zum Ausdruck. Da müssen wir aufpassen, weil hier entsteht dann eine Art Zweiklassengesellschaft. Also wir haben das Recht, das für die Politiker nicht gilt, aber umso schärfer angewendet wird gegen die Bürger. Also eine unglaubliche Story und ein tolles Interview, das sehr entlarvend und enthüllend zeigt, ja, wie himmeltraurig sich da gewisse Abgründe öffnen im Seelenleben dieser Politiker. Dann ist mir aufgefallen heute Morgen, die Berichterstattung immer wieder über Elon Musk, die ist sehr, sehr negativ in unseren Medien. Deshalb muss ich hier einmal einen Gegenakzent setzen, muss ich widersprechen aufs Heftigste. Ich finde es zunächst einmal großartig, wenn sich Unternehmer, vor allem sehr erfolgreiche Unternehmer, die es nicht nötig hätten, in der Politik engagieren. Und da spüre ich bei den Journalisten null Respekt dafür. Denn ein Elon Musk, der hat ja nur Nachteile, wenn er sich politisch engagiert. Der hat ja keinen einzigen Vorteil. Natürlich, es gibt Interessenskonflikte und hat vielleicht bestimmte Informationen. Aber wenn Sie auch den Aktienkurs seiner Unternehmen anschauen, das geht ja jetzt runter. Der hat schon x Milliarden Dollar verloren. Warum? Weil es ihm hier offensichtlich um etwas Höheres geht als ums Geld. Und das gilt es zunächst einmal zu respektieren und ernst zu nehmen. Und in dieser routinierten, fast beiläufigen Abfälligkeit kommt ein falsches Denken zum Ausdruck, beziehungsweise ein Denken, das mich irritiert in Journalistenkreisen. Dann gibt natürlich stark zu reden dieses Hammerurteil gegen die Oppositionsführerin in Frankreich, Marine Le Pen. Die ist also brutal jetzt abgestraft worden. Noch brutaler, könnte man sagen, als der Simon Stocker, dem der Lebensweg entrissen wurde. Der Marine Le Pen wird also auch eine Art Lebensweg jetzt entrissen und vor allem auch die Aussicht, 2027 gegen den jetzigen Amtsinhaber Emmanuel Macron zu kandidieren, den man wirft dieser Politikerin vor, sie habe ein systematisches Betrugssystem in ihrer Partei errichtet durch Zweckentfremdung von EU-Parlamentsgeldern. Sie habe nämlich finanzielle Mittel, die bestimmt gewesen wären für Politiker im Europaparlament, also nicht für Politiker, Entschuldigung, für Mitarbeiter, für Helfer, Büroangestellte im europäischen Politikkontext. Das habe sie genommen, um dann nationale Politik zu betreiben und eben diesen Mitarbeitern Aufgaben zu geben, die gar nicht im Dienste da des EU-Parlaments und der Europäischen Union gestanden hätten. Marine Le Pen hat von Anfang an gesagt, das sei ein politisch motiviertes, eine Hexenjagd, die dagegen sie laufe. Und jetzt kommt also das Urteil sehr hart. Sie ist da verknackt worden zu, lassen Sie mich das genau hier zitieren, ja, das sind eine vierjährige Gefängnisstrafe, davon zwei erlassen, zwei kann sie mit der Fußfessel absolvieren und vor allem darf sie kein öffentliches Amt mehr wahrnehmen innerhalb der nächsten 5 Jahre und dagegen ist jetzt also keine aufschiebende Rekursmöglichkeit gegeben. Das heißt, sie kann zwar Berufung einlegen, aber sie kann mit dieser Berufung diesen Richterspruch nicht aufheben. Das kann sie zwar betreffend der Haftstrafe, dass sie da also das wird dann zuerst abgeklärt, aber bei dem Ausschluss, bei dem Ämterausschluss, das läuft trotzdem. Also da muss es zuerst ein Aufhebungsurteil geben und das wird jetzt so beurteilt, dass also Frau Le Pen tatsächlich nicht antreten können wir bei den nächsten Wahlen. Im Tagesanzeiger habe ich gesehen einen Jubelkommentar des Korrespondenten Oliver Meiler, der hier also auch reinhämmert und sagt, doch, das sei ganz klar und sie habe eindeutig gegen das Recht verstoßen, da gäbe es überhaupt keinen Zweifel. Ich habe etwas in französischen Zeitungen nachgeschaut, da gibt es dann auch skeptische Stimmen, ist nicht von Parteiangehörigen des Rassemblement National, sondern auch die Républicains. Da hat sich ein prominentes Mitglied geäußert und gesagt, das sei ein ganz falsches Urteil, sei übel. Auch der Justizminister hat sich vor einigen Monaten, als der Fall schon lief, entsprechend geäußert. Dadurch würde natürlich der Eindruck entstehen bei der französischen Öffentlichkeit, dass hier die Demokratie auf dem Rechtsweg abgeschafft werde. Vor allem die Härte und auch eben die nicht aufschiebende Wirkung und die Nicht-Rekursfähigkeit dieses Ämterausschlusses, das gibt vor allem zu reden, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht so sehr die Tatsache, dass man hier die Verabreichung dieser Mittel entsprechend kritisch anschaut. Ist das jetzt ein politisches Urteil oder ist das der Rechtsstaat und die Gewaltenteilung, die hier vorbildlich funktioniert, wie zum Beispiel eben der Tagesanzeiger argumentiert? Nun, ich maße mir da kein Urteil an, aber es hat schon einen etwas merkwürdigen Gouw, wenn eine Politikerin von dieser Statur, die nun also wirklich, wenn man so will, richtungsgebend ist, too big to fail sozusagen in der französischen Politik, wenn man hier dermaßen hart durchgreift und die also von Richtern ausgeschlossen wird, politisch faktisch tätig zu werden. Das ist sie jetzt bei dem abgestraften Ständerat Stocker, um diesen Fall noch einmal herbeizuziehen, nicht der Fall. Ich meine, der kann am 29.05. wieder kandidieren und vermutlich wird er dann auch noch gewählt. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Das ist hier aber von den Richtern ausgeschlossen worden und das wirft dann schon die Frage auf, was ist dann da die höchste Autorität im Staat? Nun lese ich im Tagesanzeiger, dass eben dieses Gesetz, das da angewendet wird, bewusst vom Parlament sehr hart verabschiedet wurde, 2016. Gleichzeitig lese ich aber, dass die Verfehlungen, um die es hier geht, im Zeitraum von 2002 bis 2016 gelaufen sein sollen, also gewissermaßen eine Rückwirkung hier stattfindet, meines Erachtens auch ein Verstoß gegen ehrenrechtsstaatliche Grundsätze, nulla pöna sine lege, also ohne Gesetz gibt es keine Strafe, das wird hier offensichtlich anders gehandhabt. Und mir ist dann noch aufgefallen, ein Parallelfall, es gab mal ein Gerichtsverfahren gegen die heutige Chefin der Europäischen Zentralbank, damals IWF-Chefin Christine Lagarde. Sie ist in einem Strafprozess für schuldig befunden worden, erhält aber wegen ihrer Persönlichkeit keine Strafe. Interessant, 2016, ich zitiere da aus dem Spiegel, der Gerichtshof der Republik sah es als erwiesen an, dass Lagarde als frühere französische Finanzministerin fahrlässig gehandelt hat, ging da um eine Korruptionszahlung. Die Richter in Paris verzichteten jedoch darauf, eine Strafe zu verhängen. Sie begründeten dies mit der Persönlichkeit Lagardes, ihrem internationalen Ansehen und der Tatsache, dass Lagarde 2007 und 2008 mit der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise zu kämpfen hatte. Also da sind schon interessante Eigenheiten des französischen Justizsystems zu beobachten. Und ob das noch im Montesquieu'schen Sinne eine klare Gewaltenteilung ist, wie das der wackere Korrespondent des Tagesanzeigers da so euphorisch festhält, da wage ich den einen oder anderen Zweifel zu melden. Ja, von 2004 bis 2016 seien diese Gelder missbräuchlich verwendet worden, haben meine Recherchen ergeben. Putin beruft Rekordzahl an Rekruten ein. Das wird in den Medien natürlich skandalisiert, aber man muss das natürlich auch wieder sehen vor dem Hintergrund dieser gewaltigen Aufrüstungsorgie in der Europäischen Union. Man gibt sich ja hier wieder völlig einseitig der Illusion hin, dass wenn ich aufrüste, habe ich mehr Sicherheit. Man fragt sich gar nicht, was löst denn eigentlich diese Aufrüstung beim anderen aus? Und deshalb kann eben diese Aufrüstung, diese fiebrige, diese aggressive, geradezu zähnefletschende Aufrüstung, die kann eben mehr Unsicherheit produzieren, weil sie die andere Seite zu entsprechenden Gegenmaßnahmen motiviert. Nach Trump-Ärger, Putin laut Sprecher offen für Telefonat. Ja, Donald Trump ist mächtig irritiert, dass eben auch Wladimir Putin den ukrainischen Präsidenten Zelensky da herunterputzt. Das geht natürlich gar nicht. Das geht nur dann, wenn es Donald Trump macht. Und er hat sich da ja mächtig gegenüber Journalisten auch irritiert gezeigt. Pissed off, glaube ich, war sein von ihm ausgewähltes Wort. Und nun also die Antwort aus Russland, dass Dmitri Peskov, der Sprecher von Putin, mit dem wir auch schon gesprochen haben, den wir auch schon interviewt haben für die Weltwoche, dass nun also ein Telefonat, ein klärendes Gespräch möglich sei, ist doch eine gute Sache. Wenigstens reden sie wieder miteinander. Das ist ja bis vor kurzem in der Europäischen Union, auch in der Schweiz, für unmöglich erklärt worden. Ich staune ja, wie jetzt plötzlich auch die Medien unter dem neuen Wind aus Washington da etwas ihr Mäntelchen neu umhängen. Kürzlich in der NZZ ein Interview mit dem deutschen Historiker Jörg Baberowski, der gesagt hat, ja, man hätte diesen Ukraine-Krieg eigentlich leicht verhindern können. Man hätte den Russen bezüglich ihrer Vorbehalte wegen der NATO-Osterweiterung entgegenkommen sollen. Und das sei ja klar gewesen, dass das zu Verwicklungen und zu Verwerfungen führe. Kein Widerspruch, keine Kritik durch die NZZ, die ja jetzt dogmatisch 3 Jahre lang gesagt hat, dass das Argument der NATO-Osterweiterung ein reines Propaganda-Fake-News-Vehikel aus Moskau sei, ohne jeglichen Wahrheitsanspruch. So schnell können sich die Dinge ändern, aber eben besser zum Guten als zum Schlechten. Chinas Außenminister trifft Lavrovs Russland. Dieses Treffen soll heute stattfinden in Moskau. Da wird eingewirkt und Russland sagt auch, beziehungsweise der Kreml sieht die Friedensbemühungen in der Ukraine als langwierigen Prozess. Weltweite Umfrage, das Vertrauen in die Demokratie bröckelt, außer in der Schweiz, meldet der Tagesanzeiger. Nein, das Vertrauen bröckelt anderswo, aber wir müssen aufpassen, dass wir auch in der Schweiz die Demokratie ernst nehmen. Ex-XOA-Präsident Joe Lang, auch interessant, der frühere Armeeabschaffer, er sagt, die Ukraine braucht NATO-Waffen und das sage ich als Pazifist. Ja, die Pazifisten werden Bellizisten und auch Cedric Wermuth, der SPK-Chef, legt sich jetzt für Waffen an die Ukraine ins Zeug, die gleichen Leute, die in der Schweiz die Armee haben abschaffen wollen. Schon interessant und auch etwas schwindelerregend, wie sich da die Meinungen plötzlich ändern. Gerade auch auf der linken Seite haben wir auch in Deutschland gesehen, die früheren Baumumarmer der Grünen, die dann plötzlich fast schon mit der Kalaschnikow ins Parlament getreten sind. Unsicheres Europa, sichere Schweiz, öffentliche Vorträge von mir, morgen Mittwoch am 2. April, Kulturzentrum Braui in Hochdorf. Melden Sie sich an, weltwoche.ch/Hochdorf, weltwoche.ch/Hochdorf. Noch gibt es ein paar Plätze und am 16. April 2025 dann in Herisau, Kulturzentrum, Casino Kultursaal, auch da können Sie sich anmelden, weltwoche.ch/Herisau. Wir reden über den Ukraine-Krieg, wir reden über die Aufrüstung, Paranoia in der Europäischen Union, aber auch über die Notwendigkeit, die eigenen Armeen, die eigene Verteidigung zu stärken. Natürlich werden wir auch auf Trump zu sprechen kommen und vor allem, wie muss sich die Schweiz in diesem Tohuwabohu aufstellen? Was ist denn da die richtige Strategie? Aus meiner Sicht, darüber rede ich und darüber können wir dann auch diskutieren. Ich freue mich, wenn Sie da sind, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und ja, bleiben Sie dran. In wenigen Augenblicken melde ich mich zurück mit der internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily.